Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Stefan Detjen sagt Hallo im Deutschlandfunk Hauptstadtstudio in Berlin. Folge 266 des Politik-Podcasts ist das. Unser Korrespondentengespräch in einer Woche der Gipfel, der politischen Gipfel, die wir beobachtet haben. Das wird uns in diesem Podcast beschäftigen. Bei mir sitzt
Frank Capellan, frisch zurück aus Elmau.
Da waren wir zusammen, erzählen wir gleich, was wir da alles erlebt haben, wie wir das sehen, und dann haben wir eine Leitung nach Madrid aufgebaut.
Ja, da ist Klaus Remme. Hallo, grüß euch. Ich bin beim NATO-Gipfel, habe von dort berichtet, und dieser NATO-Gipfel geht gerade zu Ende.
Ja, und du bist da noch im Pressezentrum wahrscheinlich, ne?
Es ist ein großes Medienzentrum in einem Messegelände, und im Moment laufen nach der Pressekonferenz von Jens Stoltenberg die nationalen Pressekonferenzen, und das geht hier im Staccato, also in einigen Räumen werden schnell Flaggen beiseite gerückt und neue Flaggen reingerückt, und dann kommt der nächste Regierungschef. Im Moment sehe ich, dass der Bundeskanzler spricht, es spricht Boris Johnson, es spricht Pedro Sanchez, jeweils in unterschiedlichen, dafür abgetrennten Regionen dieses Medienzentrums.
Also es läuft ja dann so ähnlich ab wie bei uns in Elmau. Da war es ja auch so, der Bundeskanzler zuerst, und dann sind die anderen in verschiedenen Räumlichkeiten dann alle aufgetreten. Und Klaus, wir stören dich jetzt bei der Arbeit, weil du eigentlich die eine oder andere Pressekonferenz noch verfolgen wolltest, richtig?
Ja, aber das geht noch weiter, denn nachher kommt Joe Biden. Das ist dann nochmal wieder auch was Prominentes.
Ja, bis dahin müssen wir durch sein.
Eine andere Liga. Und Erdogan kommt auch noch mit einer separaten Pressekonferenz, ich glaube um 15 Uhr. Also es wird hier genug Unterhaltung geboten.
Also für die Hörerinnen und Hörer heißt das, da kann sich noch was getan haben, wenn der Podcast draußen ist. Aber wir haben das jetzt in die Arbeitsgänge nicht mehr anders reingeschoben gekriegt, denn du musst dann auch noch für die Radioprogramme berichten. Und manchmal ist das dann so, dass wir aus dem Strom der Ereignisse heraus berichten. Wir werden, können gleich nochmal, das ist ja auch interessant, in diesem Podcast drüber sprechen, wie da eigentlich die Arbeit vonstatten geht in diesen riesigen Medienzentren. In Elmau haben wir da echt auch so einiges erlebt und mitgemacht. Das ist ein Thema für sich. Kommen wir noch drauf. Aber lass es vielleicht einmal eine Runde machen. Das war jetzt wirklich diese Folge von Gipfeln. Angefangen Ende letzter Woche, das hast du in Brüssel noch mitbekommen, Klaus, der EU-Gipfel. Dann G7, Elmau, jetzt der NATO-Gipfel, wo der Westen sich präsentieren wollte für den Zuschauer in Moskau, für Putin, die Geschlossenheit des Westens demonstrieren wollte. Ziehen wir mal eine erste Bilanz. Ist das gelungen?
Ich glaube nicht. Ich glaube, wir dürfen uns nicht allzu sehr von den schönen Worten und schönen Bildern, die wir da gehört und gesehen haben, in Elmau blenden lassen. Entschlossenheit und Geschlossenheit. Wie oft habe ich das gehört? Wir müssen entschlossen und geschlossen Putin gegenüberstehen. Das hat man in einigen Punkten sicherlich erreicht, aber wenn man das dann kritisch hinterfragt, dann muss man doch sehen, dass es da immer wieder Differenzen gibt, was Energiefragen beispielsweise angeht. Also wie wollen wir darauf reagieren, dass uns Putin möglicherweise den Gashahn zudreht? Wie wollen wir auf die steigenden Ölpreise reagieren? Da hat ja US-Präsident Joe Biden diese Price Caps, diesen Ölpreisdeckel ins Spiel gebracht, und da wollte unter anderem auch Olaf Scholz nicht so richtig mitspielen. Da hat man sich nicht drauf verständigen können, dass man das also kappt, weil man eben sagt, wir brauchen da ganz viele Staaten, viele Länder, die da mitmachen. Sonst macht das keinen Sinn, sonst können wir Putin mit einem Maximum, was wir für das Barrel Öl zahlen, nicht in die Knie zwingen. Und da hat man ja auch versucht, Partner zu gewinnen. Partnerländer, kommen wir gleich noch drauf, Indien beispielsweise, ist nicht gelungen. Und einen Punkt möchte ich noch sagen, Waffenlieferung war natürlich auch immer ein großes Thema. Da ist wiederum Joe Biden vorgeprescht und hat moderne Luftabwehrsysteme versprochen den Ukrainern. Von den anderen war da aber wenig zu hören. Also er hat versucht, sie auch da unter Druck zu setzen. Da kam ja auch Zelensky mit der Videobotschaft, der gesagt hat, wir müssen den Krieg bis zum Winter beenden. Das muss aber dann eigentlich auch bedeuten, wieder mehr Waffen. Und da war man sich am Ende doch nicht wirklich einig, würde ich sagen.
Ich sehe es ein bisschen anders. Also das liegt möglicherweise daran, dass ich Elmau nicht mitbekommen habe, zumindest nur als Zuschauer am Bildschirm von weit weg, sondern den EU-Gipfel und jetzt den NATO-Gipfel mitgemacht habe. Und ich mir einfach vorstelle, welches Bild wir besprechen würden, hätte zum Beispiel Viktor Orban nicht mitgespielt und hätte die Ukraine den Kandidatenstatus nicht bekommen auf dem EU-Gipfel. Und wäre Erdogan hier in Madrid hart geblieben und die NATO hätte sich nicht darauf einigen können und das Thema Beitritt von Schweden und Finnland wäre hier in Madrid offen geblieben, dann muss ich sagen, das wären Bilder gewesen, die wären wirklich konträr zu dem beabsichtigten Signal gewesen, das so gesendet werden konnte.
Also ich würde sagen auch, dass da schon wir was Eindrucksvolles gesehen haben, bei allen Schwierigkeiten, die, wenn man das so sagen kann, der Westen natürlich hat, weil es eben Interessenunterschiede geht, weil das Verbünde von Staaten sind, die auch gegensätzliche Interessen haben und die alles das gar nicht anders, weil es demokratische, offene Gesellschaften sind, die das gar nicht anders können, als auf ziemlich offenen Bühnen auszuhandeln. Und die haben wir jetzt erlebt. Aber gleichzeitig finde ich, darf man das nicht unterschätzen, dass, was da eigentlich passiert, dass da eben Staaten Verbünde auftreten in Organisationen, die EU am allereindrucksvollsten, aber auch die G7 und die NATO dann sowieso als ein Verteidigungsbündnis, die ein ganz schönes Arsenal haben, mit solchen Interessengegensätzen umzugehen, Kompromisse immer wieder hinzubringen. Und wir kommen aus einer Zeit, wo das wirklich in Frage stand, wo die NATO für hirntot erklärt worden ist, wo die EU unter allergrößten Schwierigkeiten stand. Und im Moment sehen wir zunächst nochmal, dass diese Mechanismen funktionieren. Und ich finde, das ist auch mal wirklich in der historischen Perspektive gesehen, was ganz Besonderes. Und wenn man das aus der Nähe anschaut, dann sieht man ja auch alles, was da für Fähigkeiten, für Verhandlungsfähigkeiten, für Strukturen, Generalsekretariate, Verfahren, Verträge, dann solche Gipfelmechanismen, was da alles dahinter liegt mit der Erfahrung, sowas ganz, ganz oft gemacht zu haben. Und wenn wir uns diese anderen großen Machtblöcke anschauen, China, Russland, das sind Einstaatenveranstaltungen, die nicht anders können als ihre monopolisierte und auf eine Führungsfigur zulaufende Autorität auszuspielen. Das finde ich ist wirklich der entscheidende Unterschied, den man nicht unterschätzen sollte.
Ja, ich möchte jetzt auch noch mal was zu sagen, sonst heißt es wieder Kapellan, malt alles so schwarz und negativ und kritisch. Natürlich hängt das auch davon ab, wie hoch man die Latte hängt. Wenn ich mich zurückerinnere an G7-Gipfel mit Donald Trump, wo man ja gerungen hat, dass man überhaupt eine Abschlusserklärung, eine gemeinsame zustande bekommt, dann war das natürlich die ganz große Geschlossenheit. Ich warne nur davor zu sagen und sich allzu sehr blenden zu lassen, dass man sich da partout in allen Sachen einig gewesen wäre. Dem war sicherlich nicht so und da war für mich mein Eindruck der eklatanteste Punkt eben diese Idee, diese gute Idee meiner Ansicht nach, ja, von Olaf Scholz, Staaten wie Indien, Indonesien, Südafrika, Argentinien, die Afrikanische Union einzubinden, aber da ist man doch immer wieder auf Granit
gestoßen. Ja, das fand ich auch eindrucksvoll, das war in Elmau mit das Interessanteste, werden wir auch noch gleich drauf kommen, diese Partnerstaaten, das hat es ja bei den G7 immer gegeben, die hatten immer dieses sogenannte Outreach, hatten da 4, 5, 6, ich glaube manchmal auch mehr Länder eingeladen aus dem sogenannten globalen Süden, aber was wir da gesehen haben, war wirklich eine neue Dimension von Selbstbewusstsein, auch mit denen, die da aufgetreten sind, das sind nicht mehr Empfänger von Entwicklungshilfe, die treten da ganz anders aus. Das müssen wir unbedingt gleich vertiefen. Aber wenn wir am Anfang nochmal sozusagen die Draufsicht machen, Klaus, wie siehst du das bei der NATO? Was hat dich da jetzt am meisten beeindruckt in den Tagen?
Ich muss sagen, also es ist genau, also ich glaube, Jens Stoltenberg kann heute Abend wirklich tief durchatmen. Es ist gut gelaufen für ihn und es ist gut gelaufen für das Bündnis. Die Norderweiterung steht. Klar, Ratifizierungsprozess muss durchlaufen werden. Klar, da ist immer ein türkisches Parlament, das noch zustimmen muss. Aber es gibt Unterschriften auch von der türkischen Regierung und Erdogan hat sich da durchgerungen, hat etwas dafür bekommen. Inwiefern das nun zu viel war oder zu wenig, darüber kann man streiten. Aber der Weg ist frei. Das war ein ganz wichtiger Punkt noch, bevor der Gipfel überhaupt begonnen hatte. Und das strategische Konzept, das klingt so theoretisch. Da ist lange drum gerungen worden in der Wortwahl, ob das nun das Verhältnis zu China betrifft, der NATO oder zu Russland. Das ist nichts, was alle Jahre verabschiedet wird. Das ist ein Dokument, das hat es zuletzt 2010 gegeben. Auch das einstimmig verabschiedet. Und dann kam man natürlich auf diesen Ukraine-Aspekt und man muss ja immer wieder sagen, die NATO will sich ja als Bündnis nicht an diesem Krieg beteiligen durch Waffenlieferungen. Die Waffenlieferungen passieren durch nationale Staaten. Aber, Frank, es gab neben den Amerikanern gerade heute weitere Ankündigungen. Und vielleicht hat man sich das auch, ich sehe Boris Johnson hier gerade auf dem Schirm, für Madrid vorbehalten. Die Briten haben über 1 Milliarde angeboten. Die Schweden Panzerabwehrwaffen, Minenräumgerät, das noch nicht da gewesen ist. Die Deutschen zusätzliche Haubitzen im Laufe dieses Gipfels, die Niederländer auch. Also da kam was zusammen.
Also jetzt war das die Draufsicht, ganz viele Themen, auch bei diesem NATO-Gipfel. Und wenn wir das jetzt mal vertiefen, dann würde ich gerne mal anfangen bei diesem Thema der Erweiterung. Finnland, Schweden kommen in die NATO. Erdogan hat dem zugestimmt. Was ist das für ein Deal? Denn eines sehen wir ja auch bei diesen Gipfeln. Wir sehen da auch die Zwiespälte, auch manchmal die Doppelbödigkeit, Doppelzüngigkeit des Westens. Was ich mich gefragt habe, ist dieser NATO-Beitritt von Finnland und Schweden in dem Deal, der da mit Erdogan offenbar gemacht worden ist, auf Kosten der Kurden erkauft worden, der Kurden in den skandinavischen Ländern, die da ein relativ sicheres, liberales Leben führen konnten, aber dann letztlich vor allen Dingen auf Kosten der Kurden in Nordsyrien, wo Erdogan ja schon den Truppenaufmarsch vorbereitet hat. Klaus, gibt es da Hinweise darauf, dass die NATO, dass das der eigentliche Deal ist? Erdogan kann auch in Nordsyrien jetzt seinen Aufmarsch, seinen Einmarsch weiter fortsetzen.
Also wir haben uns ja immer gefragt, und das machte die Sache ja so schwierig, auch vorherzusagen, wann sie sich auflösen würde, warum veranstaltet Erdogan hier dieses Theater in Anführungsstrichen? Ist es eine Instrumentalisierung zu innenpolitischen Zwecken? Oder ist es wirklich die Bedrohung, die die Türken sehen, durch den Terror der PKK oder der YPG? Und ich muss sagen, wenn wir das Memorandum sehen, das diese drei Seiten unterzeichnet haben, Jens Stoltenberg hat öffentlich in den Tagen davor immer sehr viel Verständnis für diese Terrorangst der Türken gehabt. Und er hat gesagt, es ist völlig legitim, dass ein Mitglied diese Bedenken geltend machen darf, auch in Verhandlungen gegenüber denjenigen, die beitreten wollen. Das Memorandum selbst geht auf all diese Bedenken ein. War der Preis zu hoch? Die Finnen sagen zum Beispiel, wir müssen ganz wenig ändern. Wir haben schon Gesetze verabschiedet, die mehr Druck auf die PKK zum Beispiel ausüben. Die Schweden haben das versprochen. Auslieferungen, es ist ein Thema auf dem Boden des europäischen Auslieferungsabkommens, rechtsstaatskonform. Ist das etwas, das schon ein Verrat an Kurden ist? Ich würde sagen, nein. Und dann kommt als drittes Thema noch das Thema Waffenexporte. Die Türken wollten nicht mit einem Embargo oder selbst mit Rüstungsexportbeschränkungen Schwedens leben. Jens Stoltenberg hat auch da wieder gesagt, eigentlich findet er gut, dass das aufgehoben ist. Alliierte in einem Bündnis sollten sich gegenseitig unterstützen, sollten gegenseitig in der Lage sein, sich mit Waffen zu versorgen. Insofern sehe ich diese Absprache eigentlich weniger kritisch.
Aber Klaus, da würde ich nochmal einhaken, dass die NATO das so erklärt, dass die sagen, selbstverständlich, jedes Mitglied hat Recht, Terror zu bekämpfen. Klar. Aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, sind nicht auch die Attacken gegen Finnland und Schweden, die Frage von Auslieferungen, ist das nicht vorgeschoben? Es geht Erdogan doch erkennbar zurzeit vor allen Dingen um ein hartes geopolitisches Interesse, und das ist die Ausweitung des türkischen Einflusses im Norden Syriens und faktisch die Zerstörung des kurdischen Autonomiegebietes, das dort stattgefunden hat. Und das hat stattgefunden.
Ja, aber worauf hebst du ab?
Ja, also, ich heb drauf ab. Ich will einfach nur drauf.
Verabredungen,
Frage. Ich will zunächst einfach nur noch mal darauf hinweisen, die NATO und auch Deutschland haben die Kurden in Nordsyrien mit Waffen ausgestattet. Deutschland hält sich da, was die kurdischen Gebiete im Norden Syriens angeht, sogenannte Rojava, hält sich da total zurück. Aber die Amerikaner sind ja richtig nach wie vor aktiv dabei, das zu unterstützen. Die machen da pumpen da Wirtschaftshilfe rein in dieses kurdische Autonomiegebiet. Und das ist Erdogan natürlich ein giftiger Dorn im Auge. Und wir wissen, dass er vorhat, da weiter militärisch vorzurücken im Norden Syriens. Und das war doch der Konflikt, der sich da hinter den Kulissen abgespielt hat. Und insofern ist der Maßstab dafür, hat da ein Verrat an den Kurden oder an westlichem Verhalten stattgefunden. Was ist da verkauft worden? Das will ich dann sehen, wenn wir sehen, wie sich Erdogan im Norden Syriens verhält.
Ja, es ist doch die Frage, wie weit man Erdogan dann auch im Norden Syriens gewähren lässt. Also das muss man ja sicherlich beobachten. Und du wirst uns jetzt auch nicht sagen können, welche Vereinbarungen es da hinter den Kulissen gegeben hat. Und die andere Geschichte, die du angesprochen hast, war ja die Lieferung auch von militärischem Material. F-35 Kampfflugzeuge war auch immer wieder im Gespräch. Erdogan wollte da was rausholen. Aber da haben viele auch gesagt, das ist eigentlich auch vorgeschoben. Es geht wirklich um diese Interessen in Syrien.
Einfach nur noch mal ich kann das deshalb nicht teilen, weil ich nicht verstehe, warum das ein Hebel sein soll in Gesprächen mit Schweden und Finnland. Ich meine, lest euch das Memorandum durch. Da steht auch überhaupt nichts dazu drin.
Naja,
es geht darum, natürlich haben sich die beiden zukünftigen Kandidaten, zukünftigen Mitglieder, Entschuldigung, verpflichtet, die Bedrohung der nationalen Sicherheit eines Bündnispartners anzuerkennen und den Kampf dagegen zu unterstützen. Das ist eine Selbstverständlichkeit innerhalb von der NATO.
Aber es geht doch auch darum, was Biden Erdogan versprochen hat.
Und Stoltenberg. Also es geht einfach darum, nochmal diese geopolitische Kartografie da aufzumalen und zu sehen, welche Interessen da massiv im Spiel sind. Und das ist ja was wir hier in Berlin seit langem erleben. Mit Blick auf das Verhalten, das hast du ja auch noch hier mitbekommen, Klaus, mit Blick auf den Einmarsch der Türken im Norden Syriens, nach allen Maßstäben, würde ich sagen, die man daran anlegen kann, evident völkerrechtswidrig, der hat sich das zunutze gemacht, dass da ein Machtvakuum ist da reingegangen, hat die türkischen Grenzen faktisch nach vorne geschoben und wir haben das hier immer wieder erlebt, wie die Bundesregierung, wie die rumgeeiert sind, da irgendwelche deutlichen Worte dazu zu finden. Weil natürlich die Rücksichtnahme auf türkische Interessen gerade in Deutschland ganz besonders groß ist. Das ändert aber nichts daran, dass die Lage da so ist, wie sie ist und dass wir frei genug sind, sie auch so zu benennen. Ich würde nochmal vielleicht den Sprung zum nächsten Thema machen. Das habe ich mich immer gefragt, Klaus, das musst du jetzt mal erklären. Die NATO hat ein strategisches Konzept verabschiedet. Worum geht's da? Was bedeutet das? Was steht drin?
Strategische Konzept ist eine Art, ist ein Grundlagendokument, das zweitwichtigste nach dem Gründungsvertrag, dem Washingtoner Vertrag der NATO. Es wird etwa alle 10 Jahre erneuert. In diesem Falle ist es 12 Jahre her. Und das zeigt eindeutig, wie sehr und wie dringend dieses Konzept überholt werden musste und neu verfasst werden musste, völlig unabhängig vom russischen Überfall auf die Ukraine. Da hat man sich also nicht hingesetzt am 25. Februar und gesagt, jetzt wollen wir mal nachdenken, wie wir das machen. Die Arbeiten haben lange vorher begonnen. Aber die Russland-Passage, die ist natürlich danach geschrieben worden. Das sind etwa 10, 11 Seiten, ist veröffentlicht, ist ein lesbarer Text meiner Ansicht nach, ist auch in deutscher Übersetzung nachzulesen. Und wir haben uns jetzt, seitdem es gestern beschlossen worden ist, natürlich sehr auf die China- und Russland-Passage konzentriert, auch wenn da einiges drinsteht, zum Beispiel zur Bedrohung der Sicherheit durch den Klimaschutz, durch Migration als Thema, das aufgenommen wird. All das war 2010 nicht der Fall, nicht einmal China wurde aufgenommen und Russland eine strategische Partnerschaft in Aussicht gestellt 2010. Diese Zeiten sind vorbei und dieser neuen Lage wurde Rechnung getragen, indem man gesagt hat, Russland, das ist für uns die unmittelbarste direkte Bedrohung. Wir können keine Partnerschaft haben aufgrund der feindseligen Handlungen und mit Blick auf China wird mit dem Wort Herausforderungen gearbeitet für Sicherheit, für Werte und für Interessen.
Ja, was wir uns jetzt hier immer wieder gefragt waren, war ja, dass diese Truppenaufstockung, wie gravierend ist das wirklich? Was bedeutet das jetzt auch für die Bundeswehr? Wie schnell muss man da reagieren? Das sind ja gewaltige Zahlen, die uns da, als wir jetzt in der Immau waren, erreichten. Also, dass man diese schnelle Eingreiftruppe, die Ostflanke stärken will, von 40.000 Soldaten auf 300.000 Soldaten kommen will.
Ja.
Wie schnell kann das gehen?
Also wir waren auch überrascht, als Jens Stoltenberg diese Zahlen nannte. Sehr, sehr handfest. Eine mehr als eine Versiebenfachung dieser neuen, reformierten, schnellen Eingreiftruppe, die es in sehr viel kleinerem Maßstab jetzt schon gibt. Aber es kommt da auf die Bundeswehr und auf alle anderen eine enorme Veränderung zu. Wenn wir alleine schauen, ohne jetzt mal die Zeitachse zu sehen, was das heißt für die Bundeswehr. Christine Lambrecht, die Verteidigungsministerin, hat es ja umrissen. 15.000 Soldaten wird dann unser Anteil sein an dieser Verstärkung. 65 Flugzeuge, 20 Schiffe. Das alles in einer relativ hohen Einsatzbereitschaft. Nicht alle werden innerhalb von 10 Tagen kämpfen können, aber ein Teil, so will es Stoltenberg, so wurde es jetzt beschlossen, und ein anderer Teil binnen 30 Tagen. Auch das ist nicht viel, wenn wir überlegen, dass nicht nur die Truppen verlegt werden müssen, auch noch vieles andere, auch wenn eine Säule dieses neuen Konzepts ist, dass der Führungsstab dann bereits vor Ort ist, dass die Munition vorgelagert wird, möglicherweise schwere Waffen. Die Soldaten, die dann in Deutschland sind und für, in diesem Falle Litauen, vorgesehen sind, das Terrain kennen, weil sie da regelmäßig üben. Das ist das Konzept. Nach Meinung Stoltenberg soll es in einem Jahr soweit sein. Ich halte das für viel zu ehrgeizig. Es wird wenigstens ein oder zwei weitere Jahre brauchen. Und so müssen wir uns das entlang der Ostflanke auch in anderen Bereichen vorstellen. Die Briten sind in Estland aktiv, die Kanadier in Lettland. Und so kann man das durch die NATO-Staaten durchkonjugieren.
Das war ja schon ein Paukenschlag, der ja auch vieles überlagert hat dann an diesem Tag. Es war, glaube ich, der Montag beim G7-Gipfel in Elmau. Und ich glaube, man kann davon ausgehen, dass Stoltenberg das auch mit den G7 so abgesprochen hatte, dass das eben auch parallel und vor Beginn des eigentlichen NATO-Gipfels ist es ja bekannt gegeben worden, dass das eben auch das Zeichen der Geschlossenheit gegenüber Putin sein sollte, oder?
Aber das würde mich ja interessieren. Heißt das, dass diese Gipfel von der Choreografie her wenigstens der G7 und der NATO-Gipfel eng miteinander verzahnt wurden durch die Protagonisten? Habt ihr das in Elmau nun an der Figur von Stoltenberg gemerkt oder habt ihr das häufiger gemerkt?
In Elmau war Stoltenberg ja gar nicht dabei. Also ich glaube, der Eindruck der Choreografie ist natürlich einfach entstanden. Das war ja, hat sich ja auch durch Zufälle ergeben, dass diese zeitliche, oder nicht durch Zufälle, aber das war ursprünglich nicht so geplant, dass diese zeitliche Abfolge so dicht ist. Der G7-Gipfel sollte eigentlich im Herbst stattfinden. Das war der Plan der Bundesregierung. Die wollten im Herbst das auch gar nicht auf der Elmau machen, sondern in der Ostsee, Frank, du warst
da Weißenhäuser Strand.
Weißenhäuser Strand, da wo die Außenminister gewesen waren. Und dann hat Biden gesagt, dass er aber nur einmal nach Europa fahren will. Und auf Druck der Amerikaner hat man dann die Gipfel zusammengelegt und dann hat sich der EU-Erweiterungsgipfel dann noch davor geschoben. Und dadurch ist natürlich diese eindrucksvolle Staffel gekommen mit den Erweiterungssignalen EU, dann NATO und dann den Signalen, die wir in Elmau bekommen haben. Und die Themen haben sich natürlich überlagert. Und trotzdem würde ich sagen, Frank, stand da Elmau in der Anlage, aber auch in dem, was da an Themen behandelt wurde, schon nochmal für sich, oder?
Ja, sicherlich. Trotzdem muss man ja sagen, wenn man dann die Medienberichterstattung, die Zeitung, die Schlagzeilen, die Aufmacher verfolgt hat, dann war das einen Tag lang nicht in erster Linie Elmau, das war die NATO, 300.000 Soldaten statt 40.000. Also das war die Nachricht, die alles überlagert hatte an diesem einen Tag. Und da habe ich mich natürlich gefragt, inwieweit war das wirklich abgestimmt? Ich glaube schon, dass es so war, dass man dieses Zeichen dann setzen wollte, sonst hätte ja Stoltenberg noch ein, zwei Tage warten können mit dieser Ankündigung.
Also ich glaube, Elmau hatte ja wirklich zwei Ebenen und nach meinem Eindruck auch mehr als jetzt der NATO-Gipfel. Elmau war ganz stark auf der einen Ebene sozusagen die Bühne, die prächtige Alpenkulisse, über die wir so viel geredet haben, die wir gesehen haben, für den deutschen Bundeskanzler dann für sich nochmal, aber diese wirklichen Inszenierungen, die wir da gesehen haben, also diese 7 Staats- und Regierungschefs, dann plus von der Leyen, Michel für die Europäische Union, die ja wirklich alle paar Stunden immer wieder rausgekommen sind und sich da vor die Kameras gestellt haben, vor die Bergkulisse in unterschiedlichen Konstellationen.
Bis zum letzten Tag Pressekonferenz draußen, obwohl es donnerte und man Angst haben musste. Die stehen jetzt alle da im Regen, aber das ist ganz bewusst inszeniert worden.
Wirklich auch eine Menge. Ich würde noch, wenn wir über diese Bilder sprechen, wo schon auch einfach, ich glaube, man kann das gar nicht anders ausdrücken, eine Menge Schauspielerei. Da ist die Wahn wirklich dann total aufgedreht zum Teil, wenn man Johnson gesehen hat, fast überdreht, Scholz in seiner hanseatischen, etwas stoischen und auch distanzierten Art stach da ja geradezu raus. Aber wenn man zum Beispiel Macron sieht, der da also wirklich ständig irgendwie die Leute angefasst hat, am Arm hatte, umarmt hat, die Hände gar nicht mehr aufgehört hat zu drücken. Also das war wirklich dieser starke, inszenierende Teil mit der Botschaft, wir stehen hier als ein Kernformat westlicher Werte und westlicher Gemeinschaft zusammen. Klaus, ich hatte dich
unter. Bei mir, ja, weil ich erinnere, dass ihr in Elmau beim letzten Mal auch da wart, beide vor Ort. Was fällt euch auf, wenn ihr den Vergleich zieht?
Ja, ich denke, es war schon ähnlich, nur es waren andere Protagonisten. Es war Angela Merkel und die hat es nicht nötig gehabt, sich damals da auf der Weltbühne zu profilieren. Die hatte ihr Standing gefunden, das kann man von Olaf Scholz ja nicht sagen. Und der hat diese Bühne ganz geschickt genutzt und er ist ja von allen über den grünen Klee gelobt worden. Die Führungsrolle Deutschlands, Justin Trudeau, der kanadische Premier, der da sagte, Olaf, wir danken dir, wie du uns durch all diese Krisen hier führst. Joe Biden, der ihn, Stefan hat es eben gesagt, am Arm packte und sagte, danke, danke, danke. Da war ja in Vergessenheit geraten, welche Verwerfungen es da auch zwischen Biden und Scholz noch gegeben hatte, kurz vor Beginn des Krieges, Nord Stream, die unterschiedliche Sichtweise auf Nord Stream 2, die Pipeline. Also all das, also insofern die schönen Bilder waren auch damals, 2015 in Elmau da, die Bergkulisse, da war das Ganze noch ein bisschen fröhlicher. Wir erinnern uns Barack Obama in Kleister in der Nähe von Elmau, der da in den Biergarten gegangen ist. Oder die Bilder Merkel und Barack Obama lässig auf der Bank sitzend da vor dem Wettersteingebirge. Also die Bilder waren auch da, das war auch dieses schöne Signal, Deutschland kann da was ausrichten, auch in der Weltpolitik, aber Scholz hat es jetzt natürlich viel nötiger gehabt. Er stand ja und steht immer noch innenpolitisch unter Druck, da wird immer wieder gesagt, er tut zu wenig für die Ukraine, Stichwort Waffenlieferungen. Und da muss es ihn, für ihn eine Genugtuung gewesen sein, wie das da alles abgelaufen ist in Elmau.
Wobei man da jetzt, glaube ich, dann schon auf diese Zweiteilung kommen muss. Da gab es die G7, die zusammenstanden und dann, würde ich sagen, schon sehr gemeinsam diese Signale senden konnten, ja auch Unterstützung für die Ukraine, Budgethilfen. Das war ja was fast noch mehr als die Waffenfrage da eigentlich im Raum stand. Diese Frage, welche Waffen liefert man, da wurde nach meinem Eindruck da jedenfalls öffentlich, war das nicht wahrnehmbar. Die hatten sich vorgenommen, jetzt vor allen Dingen der Ukraine kurzfristig Geld zu geben zum Überleben, damit die ihren Staatshaushalt überhaupt auffüllen können. Und 29 Milliarden Dollar, um einfach einen Kollaps des ukrainischen Haushaltes zu vermeiden. Und dann diese Solidaritätsbekundung, die wir mehr oder weniger kennen. Ich fand das wirklich auch andere eben, ich habe es eben schon angedeutet, als Elmau 2015 war, die Rolle, die diese Partnerländer gespielt haben. Und da haben wir dann gesehen, dass dieser Gipfel Elmau 2022 eigentlich in einer Welt eines neuen Kalten Krieges stattfindet, in der Länder wie Indonesien, Indien, Senegal, Südafrika, Argentinien, das waren die Partnerländer, in denen die vom Westen umworben werden und man versucht, die nicht in einen westlichen Block reinzuziehen, weil man bei denen ganz genau weiß, das geht nicht, sondern man versucht zu verhindern, dass die reingezogen werden in die Machtsphären Putins und Xi Jinpings in Peking. Und das geht nur, indem man denen Angebote macht, indem man denen lukrative Angebote macht, weil das Akteure sind, die bewegen sich in einer Weltordnung, in der sie von Leuten umworben werden. Das erlebt man ja, wenn man da in diese Länder reist mit deutschen Politikern. Die kommen dahin nach Senegal und dann wird ihnen erzählt, ja, wir waren gerade in Moskau und da wird uns Folgendes angeboten. Was habt ihr denn zu bieten?
Aber das ist nicht gelungen, muss man sagen. Also zunächst einmal nicht gelungen. Ich bin ja auch oben nach Elmau gefahren. Können wir gleich nochmal erzählen, wie das ablief. Also von Garmisch hoch nach Elmau, Pressekonferenz mit Joe Biden, mit Olaf Scholz, mit Ursula von der Leyen und einigen anderen noch. Es waren nicht alle dabei, Macron und Johnson waren nicht dabei. Da ging es dann um diese globale Infrastrukturprojekte. Und da war ja auch Biden mit vorgeprescht. 600 Milliarden Dollar, die man in den kommenden 5 Jahren bereitstellen will für Entwicklungs- und Schwellenländer, damit man sie gewissermaßen rauskauft, kauft, habe ich immer wieder gesagt, den Chinesen wegholt oder auch den Russen wegholt, sie aus deren Hemisphäre herausholt. Und das soll ja eben das Gegenstück zum Seidenstraßenprojekt sein. Das hast du ja angekündigt. Aber da will man ja auch Länder, da wollte man ja auch teilweise die Partnerländer, die vor Ort waren, mit locken. Indien, Indonesien. Da hat man aber keinerlei Zusagen bekommen. Und da war dann immer, Stefan, du hast es ja dann hautnah überlegt, weil du an dem Tag oben warst, wo man ja hörte aus den Gesprächen, dass immer wieder gesagt wurde, das ist euer Krieg, die Ukraine, ihr könnt jetzt nicht die absolute Solidarität von uns erwarten, den harten Kurs gegen Putin, wir haben die wirtschaftlichen Folgen zu tragen. Und da machen wir nicht mit. Und ihr habt uns auch im Stich gelassen, die afrikanischen Staaten beispielsweise, von Macky Sall, dem Präsidenten des Senegal, Chef der Afrikanischen Union, hat man sowas ja immer wieder gehört. Ihr habt uns auch im Stich gelassen, als es um die Bekämpfung der Corona-Pandemie ging. So, und jetzt sollen wir plötzlich da sein und euch helfen im Kampf gegen Putin. Also meiner Ansicht nach ist das alles noch nicht gelungen, auch nicht der Versuch, diese Länder mit viel Geld, ja, ich sag's jetzt einfach mal, zu kaufen. Wobei auch diese 600 Milliarden Dollar, da haben viele vor Ort in Elmau gesagt, NGOs, das ist geschummelt, das ist nicht ehrlich, weil nämlich das nicht alles samt Steuergelder sind, sondern man will auch private Investitionen damit fördern und kein Mensch weiß so genau, wie viel gibt es da wirklich von staatlicher Seite, von der EU, von den G7-Staaten. Also das hörte sich wieder gut an, wir geben da mal 600 Milliarden Dollar, ja. Aber was am Ende wirklich kommt, weiß keiner so genau.
Ich würde vorschlagen, dass wir dieses Thema Arbeitsbedingungen, das wir jetzt schon zwei, dreimal zumindest erwähnt haben, weil mir auffällt, Frank, wenn du sagst, ja, wir sind da nach oben gefahren oder du bist nach oben gefahren. Ich habe das Ganze ja wirklich nur entweder via Twitter oder die Pressekonferenzen an den Bildschirmen erlebt und ich weiß natürlich, dass die Journalisten anders als bei der Sicherheitskonferenz in München da jetzt nicht unmittelbar in Gefolge der Protagonisten präsent sind, aber wie hermetisch war das? Hattet ihr wirklich noch das Gefühl, dass ihr von einem Ereignis berichten könnt, wo ihr dabei seid, oder ist das naiv anzunehmen, dass man sich so reinfühlen kann in diese Veranstaltung?
Also ich fand das extrem ambivalent. Das fängt ja schon an, diesen ganzen Gipfel zu erleben, wenn man da hinfährt in Garmisch. Das war wie 2015. Man fährt durch das sehr, sehr schöne Murnauer Tal auf Garmisch zu und hat mehr und mehr das Gefühl, man kommt in ein Kriegsgebiet, fährt durch Checkpoints, wie ich das sonst nur, ich weiß nicht, aus dem Westjordanland kenne. Und dann stehen da auf einmal auf Kuhwiesen stehen Ansammlungen von Militärhubschraubern und Polizeiblockaden. Das, was wir eben erzählt haben, unten oben, bezieht sich darauf, dass unser Arbeitsplatz eigentlich unten am Ortsrand von Garmisch war, in einem riesigen Pressezentrum, einer Zelt- und Containerstadt, die da aufgebaut worden war für, ich glaube, es waren gut 2000 Journalisten. Und das ist etwa 8-9 Kilometer Luftlinie, 15 Kilometer Autostraße entfernt von dem eigentlichen Tagungsort, diesem Elmauer Schlosshotel, das dann, das wir eben als oben bezeichnet haben.
Und da war auch wieder ein Pressezentrum errichtet worden, ein viel kleineres natürlich, aber man musste dort hochgebracht werden, entweder per Auto oder ich habe jetzt...
dann auch das Vergnügen, einen Hubschrauber rauszufliegen.
Genau, das weil die Straße gesperrt Mal, ja. war und dann wurde man mit einem CH-53 da hochgebracht, also mit einem Hubschrauber der Bundeswehr.
Was dann aber wirklich heißt, einmal rauf und gleich wieder runter wird offene Heckklappe.
So war's.
Und ich war da teilweise, als ich da unten war, in dem Pressezentrum, fand ich es wirklich frustrierend und dachte, das ist völlig grotesk, diese Arbeitssituation da. Dazu dann zu diesem bizarren Aufwand, der getrieben wird für diesen Gipfel, diesen Sicherheitsvorkehrungen. Dann hatte ich das Erlebnis, dass ich rauf wollte zu einem Briefing. Das gab es dann eben immer wieder da in diesem Media Subcenter, in diesem kleinen Medienzentrum oben, wo man dann mal die Gelegenheit hatte, mit den Beratern des Bundeskanzlers zu sprechen. Ich bin da mit Bussen raufgefahren. Das hat, glaube ich, mehr 2,5 Stunden oder sowas gedauert, bis man da diese ganzen Sicherheitsprozeduren durch war. Dann stand man irgendwo auf einer gesperrten kleinen Bergstraße, bis man dann oben war. Dann war es aber oben wiederum so, dass sich dann Termine verzögerten und ich da vor dem Tagungsraum stand, in dem gerade die G7 mit ihren Partnerländern saßen. Und dann kamen da auf einmal Leute raus, die dabei waren. Und dann stand man da mit Delegationsmitgliedern, mit Leuten aus dem Kanzleramt, die da viel mitbekamen, und kriegte da die dann natürlich schon nochmal ganz andere Einblicke, bis dahin, dass dann auf einmal die Tür aufging und dann kam Joe Biden rausmarschiert. Und dann sah ich, wie dann ein paar Schritte hinter dem auf einmal Macron rauskam und sich von hinten wirklich physisch wieder die Secret Service Leute zur Seite geschoben hat und den Joe Biden dann an den Arm genommen hat und festgehalten hat und auf den, ich weiß nicht, fast 10 Minuten lang eindoziert hat. Und wir standen wirklich nah dran mit 2, 3 Kolleginnen und Kollegen und konnten das da sehen, wie da geredet wird. Da ging es auch um das Thema Ölimporte und der Macron hat den Biden erklärt, dass dessen Rechnung, dass Bidens Rechnung, man könne verstärkt Öl aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien importieren, dass das nicht aufgehe, denn er, Macron, habe da gerade mit den Entscheidern Gespräche geführt und hätten gesagt, wir haben keine weiteren Ölreserven. Und der hat den da richtig intensiv bearbeitet und da konnte man dann mal sehen, wie sowas abläuft, da auch Randszenen. Zweite Randszene, als wir dann irgendwann in den Raum reinkamen, wo es dann ein Statement von Scholz gab, das war in dem Raum, wo die vorher am runden Tisch gesessen waren, da sah man, wie vorne dann Scholz vor den Kameras stand und hinten saß Ursula von der Leyen mit Narendra Modi, dem indischen Staatspräsidenten, und da hat es auch harte Diskussionen gegeben und man sah, wie die da noch die Köpfe zusammensteckten im hinteren Teil des Raums, es war kein riesiger Raum, wo vorne Scholz sein Statement gab und die hinten gar nicht mehr aus dem Gespräch rauskamen, aus diesem Zweiergespräch. Das illustriert dann auch, was das bedeutet, wenn man da eben nicht in einer Videokonferenz zusammen ist, sondern bei Macron dann wirklich physisch sich aneinander festhalten kann.
Also das würde ich auch sagen, das sind die persönlichen Eindrücke, die man hat, die ich auch hatte, als ich dann Joe Biden auf dieser Pressekonferenz unter freiem Himmel auch wieder in der prallen Sonne da erlebt habe, diese langen Vorbereitungen. Wo mir zum Beispiel aufgefallen ist, dass Joe Biden alles von einem riesigen Teleprompter abgelesen hat. Das hat dann auch einige Kollegen überrascht, also dass da wirklich wortwörtlich alles aufgeschrieben war. Das ist, was Stefan da geschildert hat, das ist sicherlich der Mehrwert, dass man dann nah dran kommt. Aber auf der anderen Seite habe ich auch viele Kollegen erlebt, die gesagt haben, nee, das tun wir uns nicht an. Wir lassen uns jetzt nicht nach oben fliegen oder bringen, zum Beispiel für die Abschlusspressekonferenz. Da musste man sich um 7.20 Uhr einchecken, um 12. Sie hat dann begonnen um 12.30 Uhr dort oben beim Schloss Elmau bei dieser Pressekonferenz zu sein. Also da verliert man eine Menge Zeit und steht dann viel rum. Und das ist alles wegen dieser Sicherheit, 18.000 Polizisten, die da rumlaufen, alles ein Riesentheater gewesen. Klaus, ich kann mir jetzt vorstellen, du bist näher dran beim NATO-Gipfel. Ich kenne die Örtlichkeiten nicht. Also da gibt es kein Oben und Unten, vermute ich mal. Man muss da nicht irgendwo hingeflogen werden oder mit dem Bus hingebracht werden. Also ist es einfacher für dich, dann Pressekonferenzen, unterschiedliche Pressekonferenzen auch zu verfolgen?
Es gibt ein Oben und Unten, aber es sind unterschiedliche Stockwerke und insofern ist es wirklich natürlich geografisch näher dran. Die Staats- und Regierungschefs sind hier wenige hundert Meter entfernt praktisch. Das Ganze findet, anders als in Elmau, wo es prächtige Bilder gab, in einem absolut schmucklosen Messegelände statt, wo schlicht und einfach Lagerhallen genommen wurden und durch Vorhänge Räume entstanden sind, bei den Staats- und Regierungschefs etwas vornehmer. Da ist das Licht dann ein bisschen vornehmer installiert, ein großer Tisch. Und hier bei uns in einer anderen Messehalle ein Riesenmedienzentrum, wo hunderte von Journalisten sitzen. Ich habe das Gefühl, es mischt sich stärker. Das müsstet ihr aber sagen. Also etwa sehe ich hier Staats- und Regierungschefs, die ins Medienzentrum kommen, oder aber Außenministerinnen wie Annalena Baerbock, die hier dann ein Statement gibt oder aber mit einigen Journalisten Hintergrundgespräche führt. Das ist in der Tat eine andere Atmosphäre. Darüber hinaus sind die Sicherheitsvorkehrungen natürlich auch gewaltig. Bevor wir hier überhaupt reinkommen, müssen wir uns an einem gewissen Punkt der Stadt sammeln. Dort werden wir, obwohl wir alle akkreditiert sind und schon Sicherheitschecks durchlaufen haben, Rucksäcke abstellen, die werden beschnüffelt, dann kommen wir in diesen Bus. Dieser Bus ist der einzige Bus, der auf dieses Gelände fahren darf, uns da ablädt. Dann laufen wir nochmal 10 Minuten und sind eben in diesem Medienzentrum, wo man vernünftig arbeiten kann, mit Airconditioning hier in Madrid nicht ganz unwichtig. Aber Fotografen zum Beispiel, die zu diesen Terminen kommen, zu den Staatsanwaltschaften, Staats- und Regierungschefs sagen, die Vorlaufzeiten sind enorm. Da müssen wir teilweise Stunden warten, ohne auch nur irgendwie an Wasser zu kommen, sagte mir eben ein Fotograf, um dann Bilder zu schießen von den Zusammenkünften vor den Beratungen.
Wir sollten am Schluss nochmal über eine Szene sprechen, die wir in Elmau erlebt haben. Nämlich, wenn wir über Arbeitsbedingungen, über Journalisten sprechen, wurde das dann öffentlich, nämlich in der Abschlusspressekonferenz, die Frank schon erwähnt hat, als Scholz da eine Kollegin von uns, die hier ein Stockwerk über uns im Haus der Bundespressekonferenz arbeitet, Rosalia Romanitsch, die Büroleiterin der Deutschen Welle hier in Berlin. Ja, ich weiß nicht, wie habt ihr das gesehen? Ziemlich rüde abgekanzelt hat, oder?
Ja, sie ist gefragt worden nach den Sicherheitsgarantien, die man bereit wäre, der Ukraine zu geben und ob der Bundeskanzler, so hat sie, glaube ich, wörtlich gesagt, das mal etwas näher erläutern könnte. Was bedeutet das konkret? Und da hat Olaf Scholz geantwortet, ich könnte. Lange Pause. Sie guckte verdutzt, wir auch alle. Und dann sagte er, das war's. Und ging zum nächsten Thema über. So, und da haben dann viele gesagt, es gab dann auch einen kleinen Shitstorm im Netz.
Das ist gut, der war schon ziemlich stark, würde ich sagen.
Ja, da gab es schon einigen Protest, genau. Das ist die Arroganz von Olaf Scholz, eine Frage, die man doch stellen darf. Und er hätte ja auch sagen können, wir haben uns auf Vertraulichkeit vereinbart. Ich kann zu diesen Garantien, die wir der Ukraine geben, da jetzt nichts sagen. Ich bitte Sie um Verständnis. All das hat er nicht getan. Er hat sie abgekanzelt auf diese rüde Art und Weise. Und ich verstehe nicht, warum er das tut, weil damit hat er sich einiges wieder kaputt gemacht, was doch sehr positiv angekommen war. Wir haben ja darüber gesprochen, also wie er gut angekommen ist. Und das hat schon eine gewisse Wirkung hinterlassen, glaube ich, im medialen Bereich auf jeden Fall.
Stefan, du kennst ihn jetzt möglicherweise besser, weil du doch jetzt öfter mit ihm reist und vielleicht auch in Hintergrundgesprächen erlebst. Mir ist es als Zuschauer ganz genauso gegangen. Ich habe gedacht, warum macht er das? Ist es möglicherweise, wenn man milde urteilen will, der Versuch, witzig gewesen zu sein, humorig? Wir haben das hier auch unter den Kollegen in Madrid besprochen. Es gibt unterschiedliche Einschätzungen. Es gibt Kolleginnen, die sagen, das hat mich überhaupt nicht gestört. Das war unterhaltsam.
Es haben ja auch einige gelacht, es haben einige Kollegen gelacht, das wurde auch kritisiert.
Ja, wenn man Kollegen anspricht, also ich finde, wir waren beide, wir haben das, weil wir parallel auch schon gesendet haben, von unten verfolgt. Ich finde eigentlich, wäre es gut gewesen, wenn sofort auch oben andere Kollegen die gleiche Frage nochmal gestellt hätten und gesagt hätten, damit geben wir uns nicht zufrieden. So schlagfertig war vielleicht niemand. Und für mich bettet sich das oder fügt sich das ein in eine Reihe von Erlebnissen mit Olaf Scholz, die ja zu einem großen Teil auch öffentlich sind, aber wo er abfällig, hochmütig, arrogant über Leute spricht. Das sind die Jungs und Mädels, die ihn kritisieren. Das sind mal Wissenschaftler, die was sagen, was ihm nicht passt. Das sind kleine Randbemerkungen über Medien, denen er unterstellt, dass sie ihm das Scheitern wünschen oder enttäuscht sind, wenn irgendwas nicht gelingt. Und dann, wenn man das erklären will, da muss man, glaube ich, wirklich in ein Psychogramm einsteigen. Warum ist jemand so? Und da bin ich dann auch darauf angewiesen, Leute, die ihn seit viel längerem kennen, die ihn noch aus Hamburger Zeiten oder noch länger kennen, zu fragen, was ist Olaf Scholz da für ein Mensch? Meine Erklärung ist, das ist jemand, der hat in der Tat ein sehr gediegenes Selbstbewusstsein, das in Überheblichkeit umschlagen kann. Ich habe es aber auch erlebt, dass er so reagiert, wenn er in Bedrängnis ist, dass das Reaktionen sind, die aus einer Defensive herauskommen, aus einem Gefühl heraus, zu Unrecht attackiert zu werden. Das war ein Gefühl, das hat er sehr stark ausgestrahlt in den Wochen vor seinem Kiew-Besuch, als er das Gefühl hatte, seine ganze Politik wird nicht verstanden, er steht zu Unrecht in der Kritik. Da hat man das gemerkt, wie das dann dieses Gefühl, ungerecht behandelt zu werden, in Aggressivität und teilweise auch in Missachtung gegenüber seinen Kritikern und ganz besonders gegenüber Medien umschlägt. Und ich glaube, da mischt sich auch was rein, so eine typische Haltung, die wir bei Politikern immer sehen, dass man Medien sowieso mal als Gegner sieht, die eigentlich Politik nicht verstehen. Das hat bei Olaf Scholz auch ganz stark damit zu tun, dass er und auch sein Umfeld, wenn man das kennt, dass die das als einen Triumph erlebt haben, dass er gegen die Voraussagen der Medien über lange Zeit Bundeskanzler geworden ist. Das trägt er, wenn ich so sagen will, uns nach, wobei ich auch sagen würde, da liegt er nicht richtig, das schätzt er falsch ein. Er ist nicht aus eigener Kraft Kanzler geworden, sondern ganz wesentlich durch die Schwächen seiner politischen Gegner, die nicht in seiner Hand lagen. Aber in seiner Selbstwahrnehmung ist das eine von langer Hand angelegte Kampagne gewesen.
Aber genau das habe auch ich persönlich erlebt, auch in Hintergrundgesprächen, wo ich ja nur zum Teil daraus berichten darf, aber dass ich da auch so abgekanzelt worden bin von ihm, dass er da auch so gereizt reagiert hat. Da ging es dann um seine Aussichten, seinen möglichen Wahlerfolg, wo wir Journalisten ihm aus seiner Sicht nicht zugestanden haben, dass es möglich ist, dass die SPD diese Wahl gewinnen könnte. Stefan, du sagst zu Recht, es lag auch an der Schwäche der anderen, da darf man sich nichts vormachen lassen. Aber ich glaube, wie du es eben gesagt hast, man sollte jetzt keinesfalls beleidigt reagieren. Die beste Reaktion wäre in der Tat gewesen, die Frage nochmal zu stellen.
Denn die Frage war vollkommen legitim.
Die darf man stellen.
Es war eine richtig angemessene Frage und dann, wie du gesagt hast, kann man darauf reagieren. Ich glaube, das ist wirklich eine Schwäche von ihm und ich glaube, das kann ihm richtig nochmal, das kann richtig nach hinten losgehen. Und kann sehr schädlich werden. Und auf einer Ebene ist es schon schädlich geworden, denn ich glaube, auch dieser Hochmut ist Teil der hochpersönlichen Verwerfungen, Zerwürfnisse, die wir jetzt über Wochen und Monate gesehen hatten im Verhältnis zwischen Scholz und der ukrainischen Staatsführung, besonders Selenskyj. Diese Weigerung, so lange dahin zu fahren, das hatte was mit seiner Bockigkeit zu tun, mit diesem Eingeschnapptsein. Und das war ja nun keine Sache, wo irgendwie ein paar deutsche Journalisten mal ein bisschen eingeschnappt waren, sondern das hatte international, in einer der größten Krisen unserer Zeit, internationale Wirkungen, dass wir da so lange drüber gesprochen haben, was ist los zwischen der Regierungsspitze des größten, mächtigsten Landes Europas und der ukrainischen Staatsspitze. Also das ist ein Problem, dieses Bundeskanzler.
Genau, es betrifft eben nicht nur Journalisten, sondern auch den Umgang mit Politikern.
Machen wir da vielleicht einen Schlusspunkt, oder? Klaus, du musst jetzt auch arbeiten und musst...
Ich höre euch nicht mehr über die...
Also Klaus, ich weiß nicht, ob das jetzt zu hören war, Klaus redet nur noch über die kleine Videoverbindung, die wir...
Ja, dann sollten wir es jetzt haben. In der Tat beenden.
Die Standleitung, die wir nach Madrid aufgebaut haben, ist zu Ende. Der Klaus muss auch arbeiten, er muss ja noch Berichte machen jetzt und nachhören, was in den Pressekonferenzen los war. Haben wir gerade gesehen, was man da alles auch mal schnell verpassen kann. Klaus redet im Hintergrund noch, das kommt hier über das kleine Handy, das hier auf dem Tisch liegt, wo wir uns auch sehen, während wir sprechen. Aber wir waren sowieso am Ende. Das war der Politik-Podcast 266. Schreiben Sie uns, wenn Sie Ideen haben, Anregungen, was wir mal aufgreifen können im Sommer. politikpodcast@deutschlandfunk.de ist unsere Adresse. Und wenn wir Anregungen kriegen, vielleicht gibt der Sommer ja auch mal Gelegenheiten, das mal aufzugreifen, denn in den nächsten Wochen sind unsere Themen vielleicht nicht so von der Aktualität beherrscht wie jetzt in diesem Podcast der Folge 266 nach diesen eindrucksvollen Gipfeln, die wir da in Brüssel, in Elmau und Madrid erlebt haben. Das war's für heute. Tschüss.
Tschüss.